Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schwaler und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Und heute wollen wir mal über ein ganz anderes Thema sprechen, was viele Unternehmer immer gerne ganz weit von sich wegschieben, nämlich welche Risikofaktoren gibt es tatsächlich in Unternehmen? Und wir beschäftigen uns ja nun intensiv mit dem Thema Strategie und mit Kultur. Aber wenn man ein Unternehmen gesund und erfolgreich aufbauen will über viele Jahre, bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Grundlage dafür. Und dazu habe ich einen absoluten Experten heute ja hier zu Gast, mit dem ich gleich über dieses Thema sprechen möchte. Freuen Sie sich auf eine ganz, ganz spannende Ausgabe mit Davide Introvenier.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Davide, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Danke erstmal natürlich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe dich auch schon angekündigt. Ja, wir wollen ja heute mal über das Thema Risk Management für Unternehmen auch reden. Ein Teil der betriebswirtschaftlichen Beratung. Bevor wir da aber einsteigen, wollen wir natürlich erstmal wissen, mit wem wir es hier heute Abend zu tun haben. Und deswegen würde ich dich natürlich erstmal bitten, dass du dich erstmal kurz vorstellst. Dir ist das Wort.
Ja, lieber Andreas. Vielen herzlichen Dank. Zu meiner Person, Davide Introvenier ist mein Name, hast du ja schon freundlicherweise angekündigt. Ich bin gerade 38 Jahre alt geworden, bin Vater von einem Sohn und in den nächsten paar Wochen wird noch ein weiteres Nachwuchstalent auf die Welt kommen. Und bin, wie gesagt, 38 Jahre alt und begleite das ganze Thema Risiken und auch das ganze Thema Risikobetrachtung, kritische Prüfung von Risiken nunmehr seit 18 Jahren, weil ich mit ziemlich genau 20 Jahren in der Branche eingestiegen bin mit einem Schwerpunkt der Finanzdienstleistung an der Stelle, habe viele Stationen durchlebt. Unter anderem habe ich ein Führungskräfteprogramm in Hamburg absolviert bei einem großen industriellen Risikoträger, habe dort sehr viele Dinge kennengelernt, die mich jetzt nach 20 Jahren mit einem Wissensstand begleiten, wo ich aus meiner Sicht und auch das Feedback schon sehr oft bekommen durfte, einen großen Mehrwert an Informationen zur Verfügung stellen kann, die halt eben unseren Klienten eine Basis, eine augenöffnende Basis schaffen, um Themen vielleicht anders zu betrachten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Einstieg. Und bevor wir da zur wirklich in die Inhalte reingehen, du musst uns zumindest noch mal erklären, wo dein Name herkommt. Das, glaube ich, wollen zumindest mal alle hören, weil das ist ja, ich meine, du sprichst ja nun akzentfrei und perfekt Deutsch. Im ersten Moment erwartet man ja was anderes. Also zumindest müsste ja so ein italienischer Slang oder so doch zu hören sein.
Ja, vielen Dank. Also tatsächlich kriege ich die Frage oft gestellt und es wird wie mit Frankreich vermutet. Da wehre ich mich aber gegen und ziele gerne auf Italien ab. Das ist nämlich die Herkunft meiner Eltern, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind und das klassische gastronomische Leben in Form von Eisdielen betrieben haben. Und ich bin hier zur Welt gekommen, habe hier meine Schule besucht, mein Abitur gemacht und was man dann halt eben im Laufe des Lebens halt eben so macht, ist das meine Herkunft aus Norditalien ziemlich genau. Und Introvenier, um deine Frage zu beantworten, spiegelt genau die Herkunft meiner Eltern wider, nämlich in den Weinbergen, heißt Introvenier auf Latein übersetzt. Und das ist auch die Herkunft meiner Familie, nämlich aus den Weinbergen.
Aber anhand der Dinge, die du gerade beschrieben hast, wärst du ja normalerweise prädestiniert gewesen, Eisdielenbesitzer zu werden, oder?
Das stimmt, da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber weißt du, ich habe mein ganzes Leben lang, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend immer im elterlichen Betrieben unterstützt und helfen müssen, dass mein Papa irgendwann gesagt hat, wenn du da keine Lust drauf hast, dann musst du halt was lernen. Und zwar was Vernünftiges, wo du nicht jeden Tag von morgens bis abends in der Gastronomie stehen musst. Und das war für mich der Startschuss, um dann zu sagen, okay, wo entwickle ich mich hin? Und ich hatte schon immer ein umfassendes Verständnis als auch eine große Wissbegierigkeit zum Thema Risiko. Vielleicht das auch das Motto, was mich antreibt. Und ich bin immer auf Risiko gegangen, um mein Leben so zu bestreiten, dass ich heute sagen kann, dass ich da stehe, wo ich stehe. Und vereint mit meiner beruflichen Situation jetzt ist das total im Einklang.
Du hast ja beruflich, und da möchte ich die Brücke jetzt auch bilden, Natürlich ja schon, wie du eben schon gesagt hast, da jetzt eine Menge Jahre an Erfahrung auch gesammelt über das Thema, über das du heute sprichst. Und du hast natürlich ja auch bei renommierten Unternehmen gearbeitet, auch muss man sagen, auf Champions League Niveau. Anders kann man es ja nicht beschreiben. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, ja. Deswegen hol uns zumindest noch mal kurz ab oder unsere Hörenden, was du da gemacht hast und wo du herkommst und wie jetzt unsere Wege sich hier bei CEC natürlich auch da verbunden haben. Und dann steigen wir ins Thema ein.
Ja, gerne. Also angefangen hat meine berufliche Perspektive mit einem klassischen Praktikum bei der Allianz. Allianzversicherung sollte jeder kennen. Das war noch zu sehr jungen Jahren und da ist bei mir auch der Funke übergesprungen für das Thema, wie funktioniert es risikomäßig, was machen die hier genau, warum braucht man das? Ja, und hat meine Neugierde mich im Endeffekt dann nach Hamburg getrieben. Und habe dort dieses Führungskräfteprogramm gemacht, wo ich von der kleinsten Vertriebsstunde bis hin zu, wie funktioniert Unternehmensbewertung von oben nach unten auch in einer vertrieblichen Struktur kennengelernt, auch im Umgang mit Bewertung von Risiken, die eben außerhalb der Reihe sind. Und bin dann vor ziemlich genau 12 Jahren wieder zur Allianz zurückgekehrt und habe dort im Endeffekt sehr, sehr viele Erfahrungen und Abteilungen kennenlernen dürfen zum Thema vorwiegend betriebliches, gewerbliches, industrielles Risikomanagement, Risikoanalysen und eben auch sehr, sehr viele unbedachte Schadenbeispiele begleiten dürfen, die mir heute am Ende des Tages eine Einsicht in diese ganzen Materien geben, wo unsere Unternehmen auf jeden Fall sich sehr mit auseinandersetzen sollten.
Ja, genau. Und da lass uns jetzt mal gleich loslegen. Wir haben natürlich bei unseren Klienten aus den unterschiedlichsten Branchen natürlich ja auch immer wieder mit den skurrilsten Situationen in den letzten Jahren zu tun gehabt. Also mal ganz angefangen von der ganzen Corona-Situation in den letzten Jahren erinnere ich mich noch vor allen Dingen viel mehr und noch viel heftiger. Direkt nach Corona hat einer unserer Klienten einen Cyberangriff ja bekommen, der das Unternehmen, ein großes Handelsunternehmen mit 600 Mitarbeitern, von langer Hand vorbereitet. An dem Tag, wo alle Bildschirme auf einmal schwarz waren, kam der Anruf beim Unternehmer mit mexikanischer Vorwahlnummer, ja, und einer hohen Millionenforderung in Bitcoin, ja, die doch bitte im Rahmen der Sicherheit des Unternehmens auf folgende Kontonummer zu überweisen wäre. Und also das sind ja Themen, das sind ja Black Swans, die wir alle nicht so gerne haben wollen. Und wir glauben immer, das geht an uns vorbei und uns betrifft es nicht, ja. Aber wir haben ja Themen, da sind wir ja dichter dran, als wir alle glauben, ja. Und deswegen leg du mal los, was sind denn so die aktuellen Dinge, wenn wir über Risk Management reden? Wie weit ist denn, was ist denn da die Palette der Dinge, die man sich da anschauen sollte, reflektieren sollte? Was sind denn da so die, ja, die kritischen Dinge, die du auch immer wieder in deiner Vita da erlebst?
Also du hast natürlich jetzt gerade schon das Paradebeispiel angesprochen über das Thema Cyberattacke. Die Cyberkriminalität ist ja nun auch sehr vertreten in aller Munde. Das ist die große Unbekannte, die wir nicht mehr einschätzen können, ja, weil dieses Risiko einfach in der heutigen Zeit in der Lage ist, Unternehmen komplett lahmzulegen. Und lahmzulegen bedeutet, wie weitreichend ist denn das Folgeszenario überhaupt durchdacht? Sind gewisse Maßnahmen schon ergriffen, wenn so ein Stressszenario wirklich eintritt? Und die Erfahrung zeigt einfach, dass viele Unternehmen, egal aus welcher Branche auch immer, davon ausgehen, dass sie vielleicht bei einem Versicherer oder einem Rückversicherer ein Produkt abgeschlossen haben, aber haben sich nie damit auseinandergesetzt, dass ein Versicherer auch dann nur leistet, wenn gewisse Obliegenheiten erfüllt werden. Und das ist das Erschreckende an der Stelle. Die meisten Unternehmen, die sehr viel Geld für solche Absicherungen auch entrichten, denen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie sich auch an Regeln halten müssen. Das ist ja ganz klar. Wenn so ein Fall eintritt, dann müssen wir über Meldeketten sprechen. Ist denn der kleinste Mitarbeiter auch sensibilisiert dafür? Wie verhalte ich mich im Fall der Fälle, wenn die Kripo hier steht? Der Versicherer fordert gewisse Sicherheitsstandards an. Da geht es auch um persönliche Haftung. Persönliche Haftung gibt es Schlüsselpersonen im Unternehmen, die zum Beispiel für das Thema IT zuständig sind, auf die dann vielleicht auch die Haftung, die Verantwortung abgegeben wird. Ja, und das spielt alles einher, wo natürlich dann, wenn ein Schaden in Milliardenhöhe kommt oder in Millionenhöhe kommt, ich denke jetzt an Autozulieferer, das war der jüngste Fall, den ich begleiten durfte. Das war wirklich ein Milliardenschaden. Da wurde dann am Ende des Tages festgestellt, dass alles Kleingedruckte, was in solchen Versicherungsprodukten drinsteht, die Hausaufgaben auf gut Deutsch einfach nicht gemacht wurden. Und das sind keine Hausaufgaben, die man einmalig macht, sondern das Thema Risikobewertung ist ein dauernd wiederkehrender Prozess. Ich muss mich ständig damit beschäftigen, was passiert ständig neu, was gibt es neu für Bedrohungen. Und Damit einhergehen natürlich auch die Fragen, die meisten oder die wenigsten Unternehmer machen sich Gedanken über das Thema persönliche Haftung. Auch da gibt es viele Schlüsselprodukte, die man einsetzen kann. Ja, aber was bedeutet das denn? Unternehmerische Haftung, persönliche Haftung? Was bedeutet Compliance in Verbindung mit Haftung? Was ist eine Versorgungsordnung in Verbindung mit Haftung? Das Klassische, wenn zum Beispiel neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen und ich stelle denen eine betriebliche Altersvorsorge in Aussicht. Wer haftet denn dafür, wenn die Zusage, die ich als Arbeitgeber gebe, überhaupt nicht aufgeht und das Geld hinterher nicht ausreicht? Ja, und das sind alles kritische Themen, die einfach durchleuchtet gehören. Die müssen ständig auf dem neuesten Stand sein. Und die Unternehmer, die verlassen sich da sehr oft und sehr gerne also auf ihre Ansprechpartner, die dieses Ganze in deren Interesse managen sollen. Aber es wird oft vergessen, dass selbst der Unternehmer sich damit genauso beschäftigen muss.
Aber da wieder, das ist ja, denke ich mal, genau die Krux, ja. Also ich sensibilisiere ja durchaus auch zu Anfang in unseren Gesprächen, wenn wir mit Klienten zusammenarbeiten, in unserer strategischen Unternehmensanalyse, ja auch immer wieder diverse Themen und fragt natürlich auch, mit wem arbeiten Sie zusammen? Steuerberater, Bank, Rechtsberater, Versicherungsdienstleister einer Gesellschaft oder Makler oder wie auch immer. Und ich frage natürlich schon, sind Sie da professionell aufgestellt? Leistet Ihr Steuerberater das oder Wirtschaftsprüfer, was Sie sich versprechen? Wie gut ist Ihr Versicherungsmakler da drauf und so weiter. Und natürlich in der Selbsteinschätzung der Unternehmer bekomme ich natürlich in den meisten Fällen da immer ein positives Feedback. Ja? Also man verlässt sich ja auf seine Dienstleistungspartner, die man da sozusagen hat. Aber woher will ich denn erkennen als Unternehmer, ob ich da wirklich das Richtige gemacht habe oder die richtigen Entscheidungen getroffen habe, auch mit der Bank, mit der Hausbank, wie ich da zusammenarbeite, etc. Also durch all das, wenn ich mir Gedanken jetzt darüber mache, kann ich ja schon Risikoszenarien sehen, die dann, wenn mir was natürlich passiert in irgendeiner Art und Weise, dann mich ja schon auch ganz schön einholen können. Aber wer sagt mir denn, dass ich da gut und richtig aufgestellt bin?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den du da lieferst. Ich möchte das mal vergleichen mit Entscheidungen rund um Anschaffung von Maschinen zum Beispiel an der Firma. Da gibt es einen bestimmten Ansprechpartner, der das Know-how hat, einfach eine Entscheidung treffen zu können, welche Maschine passt in unseren Produktionsprozess zum Beispiel. Und wenn wir jetzt das ganze Thema Produkte annehmen aus der Finanzdienstleistungsebene, wie du sie gerade angesprochen hast, da muss es auch für einen geben, der sich genau mit der Materie auseinandersetzt und auskennt, weil Verlassen ist das eine, aber das Kleingedruckte lesen und umsetzen, die Hausaufgaben zu machen, da sehe ich vor allen Dingen für Klienten auch oder Klienten, die es noch werden möchten, in unserem CIC-Prozess, sehe ich es für ganz, ganz wichtig an, dass man sich in dieser Basis einfach sicher ist, wie man unterwegs ist. Denn unser Job ist es, diese Unternehmen zu stärken, zukunftsfähig zu machen, den Wettbewerb, alles, was damit einhergeht. Aber wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, was passiert, wenn eben genau diese Szenarien, die uns bewusst sind, gar nicht besprochen sind, uns am Ende des Tages den Teppich unter den Füßen wegreißen. Ja? Und um deine Frage so zu beantworten, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass eine Person in einem Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung genau diese Themen wie eine Buchhaltung, ja, wie eine IT-Abteilung auf dem Schirm hat. Und nur so, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man das Risiko minimieren. Denn es ist am Ende des Tages eine präventive Maßnahme, die jeder Unternehmer treffen sollte, um halt eben dann zur Vermeidung von solchen Fällen kommen kann. Denn wenn der Fall eintritt und es um sehr viel Geld geht, dann gibt es keinen Ausweg. Dann muss geliefert werden, und zwar von beiden.
Ja, ich meine, es ist ja schon so, wir arbeiten ja nun auch in unseren Netzwerken, muss man ja sagen, ja auch schon mit sehr professionellen Partnern ja auch zusammen. Also wenn ich jetzt nur daran denke, Erik Spielmann von der Westprüfung hat ja auch letztes Jahr auf unserer Veranstaltung da einen tollen Vortrag auch gehalten, wo es ja auch um ähnliche Themen geht und was ein Steuerberater da auch überprüfen kann oder ein Wirtschaftsprüfer überprüfen kann. Aber letztendlich ist es ja doch fast immer so. Also ich nehme jetzt mal Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, nehme ich schon auch noch mal ein bisschen raus da. Aber letztendlich bei vielen anderen, also wenn es jetzt die Bank ist, wenn es die Versicherung ist und so weiter, geht es ja schon in erster Linie darum, ich will ein Produkt verkaufen. Also jetzt, wenn wir noch wieder zurückgehen zum Thema Cybersicherheit, wer sagt mir denn, dass die Versicherung, die ich in dem Moment dann kaufe, die richtige ist und auch wirklich, wie du schon sagst, das Kleingedruckte dabei berücksichtigt ist? Also wer kann mir denn eine Metaebene sozusagen liefern aus einer neutralen Instanz, ja, und das so checken, dass er sagt, ja, ich bin da wirklich gut aufgestellt?
Das kann ich dir beantworten. Das geht nur durch eine durch einen neutralen Berater. Und zwar, der neutrale Berater hat die Möglichkeit und hat auch die Verpflichtung, weil er dafür haftet, ja, sich mit dem Unternehmen extremst auseinanderzusetzen. Das bedeutet, er hat die Aufgabe, mit dem Unternehmer erstmal zu klären, hey, was seid ihr, was macht ihr und wo sind eure Risiken an der Stelle? Und dann ist der nächste Schritt, dass man auf die Branche, auf die Tätigkeit an sich, die dieses Unternehmen ausführt, einen gezielt gerichteten Partner am Markt findet. Und das kann ich eben nicht schaffen, wenn ich beispielsweise mich auf einen einzigen Partner verlasse. Ich nenne dir ein vergleichbares Beispiel. Viele Unternehmer haben mehrere Banken. Warum? Weil sie einfach selektieren, welcher Banker oder welcher Ansprechpartner einer Bank ist für meinen Zweck, den ich jetzt gerade brauche, der richtige. So, und da verlässt man sich genauso auf die Bank, aber es ist immer ein Zweck, es ist eine Zweckgemeinschaft. Ich habe ein Problem und irgendjemand hat die Lösung dafür. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man ein gewisses Grundwissen jemanden zur Verfügung stellt, die Entscheidungsmöglichkeit, das Richtige für sich selbst zu finden, ist eine reine Aufklärung. Und da sehe ich ganz, ganz, ganz akuten Aufklärungsbedarf, weil die Erfahrung zeigt halt eben einfach, dass, wie du es eben schon richtig gesagt hast, man vertraut und man verlässt sich auf eine Aussage, heißt noch lange nicht, dass sich auch Gedanken gemacht wird, was passiert mit meiner persönlichen Haftung, wenn es um mein Geld geht.
Ja, also ich finde es auch sehr spannend, Davide. Ich habe das ja auch bei uns, war es ja auch ein Thema, ja. Und auch natürlich mal dieses Szenario ja überhaupt erstmal durchzugehen, was passiert letztendlich auch in dem Unternehmen, wenn dem Unternehmer was passiert. Also wie geht es da überhaupt weiter? Sind da irgendwelche Prokura, es fängt ja schon oftmals an, dass in Unternehmen Prokura-Regelungen, selbst bei mittelständischen Unternehmen mit 300, 400, 500 Mitarbeitern, komme ich ja an einen Punkt, wenn ich das kritisch hinterfrage, wenn ich es nur bei einer SUA kritisch hinterfrage, dass noch nicht mal klar geregelt ist, was passiert. Wie gesagt, gibt es eine Prokura-Regelung? Sind die Dinge da zugeordnet? Weiß ich, was ich wo machen soll, wo ich was finde? Und so weiter. Ich meine, da geht es ja schon mal los. Ist das Unternehmen überhaupt handlungsfähig? Ja, wenn der Unternehmer temporär ausfällt oder wenn er länger ausfällt und die Unternehmer. Also sind das auch Themen, wo du schon ansetzt dann?
Also auf jeden Fall nehme ich die Fragestellung immer mit in meine Überprüfung, ja, weil du sprichst dann sehr sensibles und wichtiges Thema an. Meist ist es so, dass die, sage ich mal, guten mittelständischen Unternehmen da definitiv aufgeklärt sind, weil da einfach andere restriktive Richtlinien, gewisse Systematiken erfordern. Selbst Banken fordern teilweise entsprechende Lösungsansätze. Ja, aber bei den kleineren Unternehmern ist sowas nicht gegenwärtig. Das ist sehr wichtig, weil ein kleiner Unternehmer kann ja auch eine Einzelfirma sein mit mehreren Mitarbeitern, wo halt eben nicht die juristische Person gewisse, sage ich mal, Richtlinien vorgibt, die geklärt sein müssen. Ja, und es ist oft der Fall, dass genau der Fall, wie du ihn schilderst, eintrittst und dann sind plötzlich die Konten gesperrt. Dann darf die eigene Ehefrau, die ja dann, sage ich mal, die Rechtsnachfolge wäre oder die Kinder, dürfen nicht mehr die Löhne der Mitarbeiter bezahlen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dort Vorkehrungen getroffen werden. Das ist auch ein Risiko, weil wenn unter Umständen eine Sache nicht geklärt ist und sich das über 3, 4 Monate zieht, was macht das mit der Liquidität des Unternehmens? Wer steht dafür gerade? So, und das sind ganz klassische Faktoren, die in eine Risikobeurteilung unbedingt rein müssen. Da sollte auch keiner drum herum kommen, weil es muss ja nicht unbedingt sein, dass der Unternehmer an sich ausfällt, aber es kann ja auch sein, dass eine Krankheit oder dass von außen nicht berücksichtigbare Faktoren eintreten, die den Unternehmer handlungsunfähig machen.
Ja, ist das Management oder die Führung letztendlich oder ist das Unternehmen handlungsfähig, und vor allen Dingen entscheidungsfähig auch? Also, wenn das Unternehmen ja auch weitergeht oder weitergeführt, also es muss ja weiterlaufen in irgendeiner Art und Weise. Und gibt es ein Unternehmen, ich sage jetzt mal einen Beirat oder irgendwas, der dann in dem Moment die Geschäfte weiterführen könnte erstmal? Oder ist der überhaupt formell dazu in der Lage? Darf er das überhaupt?
Ja, aber es wird halt einfach zu weit weggeschoben, weil in der Denke drin ist, ach, was soll schon passieren? In den letzten 20 Jahren ist nichts passiert. Und dann sage ich immer an der Stelle, herzlichen Glückwunsch, dass es so bis jetzt so gelaufen ist. Und das ist auch zum Glück so gelaufen. Die Frage ist, was ist mit den nächsten 20 Jahren? Gibt es eine Unternehmensnachfolge? Sollten diese, sage ich mal, wichtigen Themen jetzt schon auch mit einem möglichen potenziellen Nachfolger besprochen werden, dass man dann eine neue Struktur reinschafft? Das sind einfach übergreifende Themen. Du hast eben beispielhaft angebracht das Thema Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Jetzt haben wir das ganz große Thema Nachhaltigkeit. Ja. Es wird vom Gesetzgeber verlangt, dass ein Nachweis über nachhaltige Einsätze im Unternehmen eingeführt werden müssen. Was tut ihr konkret für Nachhaltigkeit? Sonst gibt es unter Umständen kein Testat mehr. Also Worauf ich hinaus will, ist, es gibt einfach so viele Einflussfaktoren von außen, die dafür am Ende des Tages sicherstellen müssen, dass ein Unternehmen nach gesetzlichen Vorgaben überhaupt noch weiterarbeiten kann. So, und eine gesetzliche Vorgabe kann ein Testat sein, eine gesetzliche Vorgabe kann aber auch eine Nachfolgeregelung sein.
Okay. Ja, geh noch mal in weitere Themen rein, weil das ist meine, das ist ja nur vielleicht ein bisschen mal zu sensibilisieren, was da noch alles zu bedenken ist auch. Und wie gesagt, wir reden ja schon über auch immer doch sehr gut aufgestellte Unternehmen, aber trotzdem haben wir ja da die entsprechenden Punkte, wo wir noch mal draufdrücken können und sagen können, hey, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht?
Ja, also ich kann da nur die Empfehlung abgeben. Jeder, der mit einem durchschnittlich guten Versicherer zum Beispiel in dem Fall zusammenarbeitet, kann ich immer nur den Tipp geben, füllt bitte regelmäßig die Fragebögen aus, die von den Versicherern kommen. Warum fragt das denn der Versicherer? Der fragt das ja nicht, um die Unternehmer in deren Zeit zu berauben, sondern das ist für so ein Unternehmen die einzige Absicherungsmöglichkeit, um sicherzustellen, hat sich bei euch was geändert, müssen wir etwas anpassen, wollt ihr auf neue Risiken sensibilisiert werden? Und der Gegenpart, oftmals scheitert es einfach an den Unternehmern selber, dass die aus irgendwelchen Gründen nicht organisiert sind oder die Zeit einfach nicht aufbringen konnten oder schieben das auf die lange Bank, um auch solche einfachen Hausaufgaben zu tun, um da sich selbst abzusichern. Und es gibt wirklich eine Menge Themen, die in der heutigen Zeit zu beachten sind. Ich glaube, dafür würde dieser Podcast jetzt gar nicht ausreichen. Wenn man wirklich mal so eine Analyse durchführen würde, dann kommt man mit einem anderen Bild, glaube ich, auf dieses ganze Thema. Aber das fordert einfach einen gewissen Zeitaufwand, weil jedes Unternehmen ist einfach komplett individuell. Und für jede individuelle Lösung ist schon der falsche Ansatz, sondern für jede individuelle Gegebenheit muss es eine individuelle Lösung geben. Und es gibt kein Standardprodukt.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist nochmal das zu unterstreichen. Da mache ich mir ja auch oft Gedanken darüber, ja, warum das so ist, ja, dass man natürlich klar, it's People Business, ja, und wenn ich natürlich jemanden habe, den ich als Mensch in irgendeiner Art und Weise vertraue und der mir als Mensch irgendwann ins Herz gewachsen ist, ja, dann gehe ich davon aus, dass der mir automatisch die besten Produkte ja liefert, auch wenn ich da keine Kompetenz in dem, keine Expertise in dem Bereich habe. Und ich weiß, mit wie viel unserer mittelständischen Unternehmen, die auch nochmal, die einen hohen Anspruch haben, die professionell sonst grundsätzlich unterwegs sind, ja, wenn ich dann nach dem Versicherungsthema frage, dann ist es halt doch irgendwie der gute Freund, der aus dem Ort kommt, ja, und der das Unternehmen seit Jahren versichert, ja. Und ich meine, allein darin liegen ja so viele umfassende Risikothematiken, wenn der mich da nicht richtig, wenn der gar nicht die Expertise vielleicht hat. Und auch wenn die dann in ihren Häusern oder bei ihren Gesellschaften da irgendwelche Spezialisten da noch mit reinziehen, aber dann bin ich ja doch irgendwo mit einer Gesellschaft verbandelt oder verhaftet.
Ja, also da muss ich wirklich schmunzeln, denn das ist mir in jungen Jahren auch passiert. Ich hatte in jungen Jahren sehr viele produktive Lösungsansätze für Unternehmer, Menschen, die einfach 20, 30 Jahre älter waren als ich. Und genau das, was du schilderst, die Geschäfte wurden dann trotzdem auf dem Golfplatz gemacht oder es wurde dem Partner, dem Ansprechpartner, dem Kumpel, der das seit 20 Jahren macht, einfach mehr vertraut. Aber es wurden trotzdem die Informationen von dem Jüngeren verwendet, um dann eine entsprechende Aktualisierung durchzuführen. Und das ist nämlich genau das, was sich jetzt gerade ein wenig wandelt. In vielen Unternehmen wechseln aktuell die Führungskräfte, generationstechnisch zum Beispiel. Und die kommen mit einem ganz anderen Wissensstandard und auch mit einer ganz anderen kritischen Hinterfragung von solcher Produkte auf uns zu oder auf mich zu. Und da wird nichts, also es wird immer weniger über dieses Thema, ich mache das mit meinem Kumpel gemacht, sondern viele jüngere Leute sind auch mit dem Thema Haftung wesentlich sensibler im Umgang und die wissen ganz genau, wenn ich hier Fehlentscheidungen treffe, das kostet das Unternehmen Liquidität, dann halte ich dafür gegebenenfalls einen Kopf hin. Ja? Und das glücklicherweise führt eben dazu, dass dieses Vertrauensthema, ich mache das schon seit 20 Jahren, mit dem aktuell wirklich im Wandel ist. Ja, weil auch die Aufklärung, die Transparenz wird immer größer. Die Unternehmen, die Versicherungs-, die Banken, es gibt so viele gesetzliche Richtlinien in den letzten Jahren, die umgesetzt wurden, dass mehr Transparenz frei sein muss. Also das heißt auf Deutsch, es muss jeder in der Lage sein, selber zu lesen, was er sich da gerade einkauft. Und wenn ich das halt eben nicht tue, ob das ein Darlehensvertrag ist, ob das ein Dienstleistungsvertrag ist oder ob das ein Versicherungsvertrag ist, dann ist das mein eigenes unternehmerisches Thema. So. Und da kann man aktiv was tun, indem man sich damit auseinandersetzt. Vertrauen ist das eine, aber was ist denn, wenn der Kumpel von heute auf morgen nicht mehr zur Verfügung steht? Da kann ich auch nicht herkommen und sage, ich habe euch mein 20-Millionen-Unternehmen anvertraut, weil das mein Kumpel gesagt hat. Das interessiert keinen mehr.
Das heißt also, Davide, dann lass uns da nochmal wirklich noch ein bisschen konkreter nochmal reingehen, weil ich denke mal, der ein oder andere macht sich jetzt schon da Gedanken auch darüber. Und du hast ja eben gerade gesagt von CIC und unserem Prozess und so weiter. Und ich finde, da kann man ruhig an der Stelle auch nochmal da auch offene Worte dazu sprechen, wenn zwei Dinge, die mir da nochmal am Herzen liegen, dass wir die auch thematisieren. Also wir haben ja von CIC aus natürlich uns schon die letzten Jahre immer mit dem Thema betriebswirtschaftliche Beratung ja auseinandergesetzt und beschäftigt. Ist ja auch aufgrund unserer Seriosität und unseres Anspruchs natürlich klar ein fester Bestandteil, und auch viele unserer Consultants kommen ja nun auch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, ja. Aber letztendlich machen wir es natürlich schon irgendwo vorne in der strategischen Unternehmensanalyse. Aber dann gehen wir irgendwo natürlich schon in das Thema unserer Prozesse rein, strategische Ziele entwickeln und so weiter und in den Strategieprozess einführen. Aber das Thema, jetzt wirklich tiefer in die betriebswirtschaftliche Analyse reinzugehen und genau solche Dinge nochmal kritisch zu hinterfragen, das haben wir nur sehr, sehr bedingt gemacht und nur sehr situativ gemacht. Und deswegen war ich natürlich auch sehr froh, dass du gesagt hast, das ist dein Steckenpferd und du würdest das gerne machen und würdest das gerne bei uns ganz stark vertreten wollen. Deswegen hol uns da nochmal ein bisschen ab. Wie gehst du jetzt davor? Du warst ja jetzt auch schon bei dem einen oder anderen Klienten ja auch in den letzten Wochen unterwegs. Ja, hast da schon die ersten Termine gemacht. Also wo setzt du da an und wie gehst du da rein und was machst du dann, also dass man sich darunter was vorstellen kann?
Also das Vorgehen ist eigentlich wie folgt. Über dieses Thema spricht eigentlich nicht wirklich jeder gerne, weil es einfach ein zeitraubendes Thema ist, wo sehr wenig Inputmöglichkeit von der Person selbst einfach da ist. Und das schiebt man einfach vor sich weg, weil wer beschäftigt sich gerne mit diesen Themen? Die sind einfach trocken. So, und mein Vorgehen ist einfach, dass am Ende dieses Prozesses der Kunde, der Klient, die Führungskraft, die Schlüsselperson sagt: Andrew Winnie, ich fand es cool, dass Sie da sind, weil ich habe jetzt endlich verstanden, was wir da genau haben und warum wir dafür so viel Geld bezahlen. So, und das Ergebnis zeigt halt eben, und das ist mein persönliches Ziel, dass wir gemeinsam, also die Person, die mir zugeordnet wird und ich, dass wir gemeinsam auch das aufdecken und das aufzeigen, wo noch keine Handlung stattgefunden hat. Oder dass Lücken erkannt werden, die der Unternehmer völligst unterschätzt hat. So, das geht eigentlich ziemlich einfach. Natürlich im persönlichen Austausch biete ich gerne sämtliche, da spiele ich sehr gerne sämtliche Felder an, ja. Und dann gibt es eine ganz klare Ausrichtung, wo fangen wir an? Wo sind die Prioritäten beim Klienten? Ja? Wo will er zuerst Sicherheit für sich haben? Und das geht natürlich mit Methoden, die halt eben einfach eingeführt sind. Das kann mit Risikochecks funktionieren, das kann mit, ich biete auch immer sehr gerne an, dass mir die ganzen Dokumente zur Verfügung gestellt werden. Ich ziehe mich zurück und melde mich dann 14 Tage später mit Ergebnissen. Durchleuchte natürlich vorher, was macht das Unternehmen, und dann schaue ich, hey, passen die Bedingungen überhaupt dazu? Also Bedingungswerke sind wie Sand am Meer anzufinden, ja, aber passen die tatsächlich zu dem, was ich als Unternehmer in dem Moment brauche, ja? Und das Ergebnis daraus ist einfach, dass dann immer mehr Neugierigkeiten entstehen. Die Neugier ist dann da und sagt, können Sie nicht da mal schauen? Können Sie nicht da mal schauen? Können Sie sich da mal schauen? Und ich sage immer bewusst, mir geht es nicht und mir geht es nie darum, ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmer und seinem aktuellen Ansprechpartner irgendwie zu brechen. Mein Job ist es ganz klar, dem Unternehmer gegebenenfalls zum Nachdenken anzuregen, ein Gespräch mit dem Partner im Nachgang zu führen und zu sagen, hey, da und da und da habe ich mich mal ein bisschen weiter informiert, ja, da müssen wir vielleicht mal anders handeln. Oder gegebenenfalls, wenn der Wunsch dann so entsteht, wie er entsteht, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, über ein weiterführendes Gespräch Menschen zusammenzubringen, die auch zusammenpassen.
Aber das ist nochmal ganz wichtig, ich glaube, von der Rolle das nochmal auch deutlich zu machen. So wie wir auch immer sagen, also wenn es um unsere Themen geht, dass wir auch gerne mit anderen Beratern da zusammenarbeiten und da gar keine Berührungsängste haben. Und oftmals gibt es ja in Beratungs, ja, dann ja, zusammen arbeiten natürlich auch die Experten auch aus anderen Bereichen, die natürlich dann auch in Unternehmen drin sind und so weiter. Also da haben wir auch nie irgendwelche Berührungsängste. Und hier ist es ja auch wichtig, dass du natürlich auch sagst, ja, du bist nicht derjenige, also nicht, wenn du jetzt da reinkommst, muss man automatisch jetzt zur Folge sehen, dass alles zur Allianz gezogen wird oder irgendwas. Also darum geht es überhaupt nicht. Ich finde, das sollte man vielleicht auch nur noch mal klarstellen, sondern dass es erstmal darum geht, ja, dass du dir das anschaust, was die haben und schaust, ob da eine Optimierung möglich ist. Also, dass du mit deinem Expertenwissen ja dann aus einer neutralen Position, ja, dann mit deren Dienstleistern, mit deren Partnern, mit deren ja, Unternehmen, mit denen sie ja vielleicht auch schon seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten, da erstmal konkrete Tipps gibst, was man besser machen könnte oder zu Diskussionen anregst oder also du gehst ja aus einer Neutralperspektive
Ich gehe
daran.
da komplett neutral rein. Und das ist ja auch genau der Grund, Andreas, warum ich ja nach so vielen Jahren bei dem, sage ich mal, kann man ja so sagen, beim Marktführer auf verschiedenen Ebenen gearbeitet habe und mich bewusst dazu entschieden habe, das Fachwissen und die Informationen und die Lösungsansätze, die ich habe, nicht mehr vertrieblich zu nutzen, sondern ich habe einen Aufklärungsauftrag für mich erkannt, weil einfach die Erfahrung es gezeigt hat, dass eben durch nur ein Vertrauensverhältnis eben nichts optimiert ist. Und da kann ich auch aus dem Beispiel nennen, das war jetzt in jüngster Vergangenheit, nämlich ziemlich genau letzte Woche. Da war ich auch bei einem Unternehmer, der auch super aufgestellt ist mit mehreren Unternehmen. Und der hat ein riesengroßes Thema mit dem Thema Umwelthaftung. So, und dann habe ich einfach mal zwei Fragen gestellt. Und hinterher kam raus, dass er seinem besten Kumpel die ganzen Sachen anvertraut. Und er ist an einer Branche, wo selbst Behörden drauf schauen. Und er war gegen Umwelthaftung nicht versichert. Also, ich möchte ganz klar mich auch davon abgrenzen. Ich werde da nie eine Empfehlung aussprechen. Aber wenn der Unternehmer mich im Nachgang fragt, Herr Androvini, wie würden Sie es denn machen? Dann sehe ich das auch für mich als akuten Handlungsbedarf an und dann erkläre ich ihm, wie es geht und wo es geht. Und welche strategischen Partner für ihn in seiner Branche, für das Problem, was er hat, die richtigen sind. Da geht es ja nicht nur um irgendeine Preis-Leistung, ja. Da geht es um viel mehr Themen. Es gibt zum Beispiel Behörden, die kooperieren mit Versicherern. Es geht um Zertifizierungsprozesse, es geht um Audits, die jedes Jahr durchgeführt werden. Da gibt es so eine Handvoll, die auf Zuruf funktionieren. Da ist ein immenses Kaugummi, was man da kauen kann, bis man das Richtige findet. Aber es kann nur durch Erfahrungswerte mitgeteilt werden. So, und da appelliere ich halt einfach immer daran zu sagen, wenn wir in der heutigen Zeit eine Reise buchen, ja, dann gehen wir auf irgendwelche Plattformen und schauen uns die Sterne an und lesen uns im Zweifel noch 500 Bewertungen durch, wer was geschrieben hat. Ob es gut war, der eine gefällt es, der andere nicht, und treffen Entscheidungen in der heutigen Zeit völlig anders. Hier geht es aber um Substanz, hier geht es um Geld, hier geht es um Haftung, hier geht es teilweise um Straftaten, hier geht es um so viel mehr. Und deswegen ist es für mich das A und O, dass wir in unserem Beratungsauftrag die Unternehmen stärken wollen und zukunftssicher machen, definitiv vorher auch abchecken, hey, wie sieht es denn aus, wenn was passiert? Das Thema Liquiditätsplanung. Liquiditätsplanung ist ein riesengroßes Thema, das kann auch mit großen falschen Entscheidungen, sage ich mal, belegt werden. Und auch da gibt es Lösungen, die halt einfach nicht gängig sind. Nicht gängig heißt, das sind keine klassischen Produkte, die man eben vielleicht bei einer Hausbank bekommt. Oder das sind keine klassischen Produkte, die man sich im Internet erlesen kann. Es gibt aber von einer Handvoll Top-Anbietern für branchenunabhängig gibt es halt eben Lösungen, die sind einfach nicht publik. Und diese Information kann man nur transportieren, wenn man mit dem Unternehmer am Tisch sitzt. Und wenn man wirklich sagt, hey, wo soll die Reise hingehen? Was ist der Plan? Wo sehen wir uns in 10 Jahren? Brauchen wir Rückstellungen? Haben wir vielleicht 20 Mitarbeiter, die wohl im Wort stehen? Müssen wir eine Pension leisten? Ist die sicher? Was passiert, wenn die unsicher ist? Wo wird das Geld hergenommen? Wer hält den Kopf dafür hin? Und. Und die enge Zusammenarbeit mit dem Steuerberater oder mit dem Wirtschaftsprüfer, die ist in dem Moment auch super wichtig.
Ja, total, ja.
Und weißt du, Andreas, das ist so ein riesengroßes Thema, wenn wir über das Thema Risikoanalyse sprechen. Deswegen habe ich eben auch schon damit versucht zu erklären, das ist individuell. Das braucht Zeit, das ist individuell und jeder Unternehmer hat seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Was jetzt immer mehr dazu kommt, ist, die Unternehmer sagen, ja, wir würden gerne auch was für unsere Mitarbeiter machen. Wir haben da gehört, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten aus der Gesundheitsbranche. Wir können unsere Mitarbeiter krankenversichern und. Wenn das ja so wäre, dass die Klienten oder die Unternehmer so im engen Austausch mit ihren Ansprechpartnern sind, dann würden die die Fragen nicht stellen. Und wenn ich mich jetzt in die Haut versetze, sage, ich betreue 20 Jahre lang mein Unternehmen, mein Kunde, dann ist es doch mein Auftrag, ihn über die Möglichkeiten selbstverständlich zu informieren. Wo bleiben diese Informationen auf der Strecke? Und deswegen ist dieses von außen mal draufschauen und zu sagen, hier hast du alles, schau dir das an. Ich habe eine Menge Fragen zu stellen an der Stelle, damit ich meine Hausaufgaben machen kann und dann mit einem vernünftigen Ergebnis zurückkomme.
Ja, du hast da zwei Stichworte geliefert, die würde ich beide gerne nochmal kurz dann auch thematisieren wollen. Das erste Thema, viele unserer Klienten streben ja schon erhebliche Wachstumsziele an. Also die meisten unserer Klienten sind in ihrer Infrastruktur natürlich dann im Laufe der Zeit gefordert, auch zu investieren, größer zu werden. Viele, also wir haben ja fast, also viele unserer Klienten haben inflationsbereinigt, ja, Umsatzverdoppelung über eine Dekade vor, ja, mit natürlich entsprechendem Wachstum an Mitarbeitern, an, wie gesagt, an Investitionen, die daraus nötig sind, an Veränderungen der Infrastruktur und so weiter. Also das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, dass du sagst, wie entwickle ich für ein Unternehmen dann eine Finanzstrategie? Also was muss ich dann beachten? Wie muss ich wann welche Kapitalrücklagen gebildet haben? Wo kommen Finanzierungen her und so weiter? Also da quasi eine Strategie aufzusetzen, dass das Unternehmen auch für das angestrebte Wachstum sozusagen auch gerüstet ist.
Nicht nur das, Andreas. Es gibt selbst in unserem Klientenbereich Unternehmen, die beschäftigen sich hauptberuflich mit der Beantragung von Fördermitteln. Damit meine ich zum Beispiel ein klassisches produzierendes Gewerbe, die vielleicht einen Elektroradlader brauchen. Ja, einmal ist es super fürs Testat, weil die was für Nachhaltigkeit tun. Die stellen den Diesel ab und kaufen sich einen batteriebetriebenen Radlader und der wird sogar staatlich gefördert. Das spricht dagegen beispielsweise, also solche Informationen zusammenzuführen. Auf einer nodalen Basis zu sagen, man kann das Geld ja auch systematisch sinnvoller ausgeben, auf die Zukunft ausgerichtet. Was gibt es für Möglichkeiten? Und, und. Also da gibt es ist ein sehr komplexes, aber auch ein sehr interessantes Thema. Und für mich nach so vielen Jahren Erfahrung, ich habe einen Durchblick und sehe viele Dinge leicht. Auf dem anderen Stuhl sitzen würde mir sagen, hören Sie mir auf damit. Das versteht doch keiner. Ja, genau das ist mein Job, das in Verständnis umzubringen.
Das heißt also, dass du ja dann auch natürlich je nachdem, was es für ein Unternehmen ist und wie groß ein Unternehmen ist, dass du entweder natürlich mit den Unternehmern arbeitest, aber durchaus ja auch dann mit den Leitern des kaufmännischen Bereiches oder so oder den CFOs oder wer auch immer. Also das heißt, das wären ja dann deine Ansprechpartner an der Stelle.
Die Personen, die mir für diesen Bereich zugeordnet werden, das sind meine Ansprechpartner und die haben den Verantwortungsbereich in dem Fall dann zu vertreten, ja, und sind dann im Endeffekt meine Ansprechpartner, meine Sparringpartner, mit denen ich dann das Thema gemeinsam entsprechend analysieren und beleuchten möchte.
Du hast ein Stichwort gerade genannt und das war ja auch jetzt zum Beispiel vorletzte Woche in Frankfurt, Kronberg im Campus war das ja das große Thema. Da hatten wir ja nun viele, viele renommierte Unternehmen da dabei und auch viele HR-Leiter von großen Unternehmen. Und der ganze Tag drehte sich bis dahin um das Thema Benefits, ja, und was man alles Mögliche für Benefits für Mitarbeiter machen kann, bis ich das dann vielleicht mal in meinem Vortrag etwas kritisch hinterfragt habe, ob das die Lösung ist. Aber das ist jetzt wiederum ein anderes Thema. Aber Beteiligungsmodelle, Provisionsregelungen, auch, dass man Mitarbeiter in Unternehmen vielleicht auch dann, wie gesagt, über die verschiedensten Formen auch ja, Zuwendungen geben kann und so weiter. Das sind auch Themen, wo du Lösungen hast.
Ja,
Das war eine kurze, klare Antwort, mein Lieber.
das kann ich mit Ja beantworten, weil auch da gibt es einfache festgeschriebene Parameter und Rahmenbedingungen, die gesetzlich auch wieder vorgeschrieben sind, welche Instrumente man dafür einsetzen kann. Und da gibt es sehr, sehr spannende Instrumente, da gibt es weniger spannende Instrumente, aber die Entscheidung, was spannend und weniger spannend ist, auch das entscheidet der Unternehmer, wenn er sagt, ich finde das zwar gut, aber ich finde, das ist für mich, passt zu mir besser. Ja? Da gibt es eine gewisse Bandbreite im Angebot, die man dafür einsetzen und verwenden darf. Und da gibt es auch kein Links und kein Rechts, das ist klar definiert. Aber es gibt sehr wohl sehr gute Tools, die man einsetzen kann, um auch da sowohl den Mitarbeitern als auch dem Unternehmer gerecht zu werden.
Das heißt also, David, wollen wir es nochmal klar auf den Punkt bringen, wenn ich es jetzt nochmal richtig zusammenfasse. Ganz, ganz wichtig ist, du bist ein Neutron. Also du gehst in das Unternehmen erstmal rein, ja, und hast null Interesse daran, A, irgendein Produkt zu verkaufen. Du hast null Interesse daran, irgendeine Partnerschaft, die über Jahre freundschaftlich gewachsen ist, egal zu wem, wenn es die Hausbank ist oder wenn es der Versicherungsvertreter ist und sonst irgendwas, die auseinanderzunehmen, ja, sondern, also du gehst da rein, weil du dir es neutral anschaust und deine Expertise darin besteht, in deiner Beratung ein Unternehmen, so wie wir es ja von CIC uns insgesamt auf die Fahne schreiben, ein Unternehmen einfach zu helfen und besser zu machen.
Genauso würde ich sagen, ja. Ich biete sogar an, dass ich ein Gespräch begleite. Wenn zum Beispiel der Unternehmer mit seinem Ansprechpartner einen Termin vereinbaren möchte, weil ungeklärte Fragen im Raum stehen, dann biete ich gerne an, das als Unterstützer, den Klienten an, das mit ihm gemeinsam durchzuführen. Weil das Ergebnis muss sein, dass einfach das Unternehmen sichergestellt ist und nicht die persönlichen Befindlichkeiten vorne anstehen.
Also du vertrittst sozusagen in den Gesprächen dann, du gehst mit, egal um was es jetzt geht, ob es mit der Bank ist oder mit dem Versicherungsmann ist oder mit dem Steuerberater oder was weiß ich was. Also du bist quasi mit deiner Expertise dabei und begleitest den Unternehmer, um die Interessen des Unternehmens letztendlich in Professionalität in die Tiefe zu bringen und zu verbessern.
Genau. Die Bereiche, die in meinen Kompetenzbereich reinfallen, bin ich sehr gerne bereit zu begleiten und stehe da mit Rat und Tat zur Seite bis zu dem Punkt, wo wir die Lösung finden können.
Das ist schon fast ein sehr schönes Schlussstatement, mein Lieber. Also das ist, glaube ich, eine klare Botschaft, die angekommen ist. Und ich meine, jetzt muss man an der Stelle sagen, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile und wir haben ja schon auch ein paar Jahre jetzt da auch Kontakt zueinander. Und ich habe das ja mitbekommen, auch mit welcher Leidenschaft und mit welchem Engagement und vor allen Dingen auch mit welcher erfolgreichen Expertise du da auch unterwegs bist und hast deswegen ja auch den Weg zu uns, zu CIC gefunden, wo ich auch nochmal an der Stelle natürlich meinen Dank aussprechen möchte, dass du da bei uns auch angekommen bist, mitmachst, CIC auch unterstützt und unseren Klienten da auch diesen riesen Support und diese riesen Expertise auch zukünftig liefern wirst. Und wie gesagt, ich habe schon Positives jetzt gehört von den ersten Klienten, wo du warst. Und ich denke, das wird sich jetzt auch relativ schnell per Mundpropaganda auch weiter verbreiten. Und ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz wichtige zusätzliche, Stärke nochmal oder Kompetenz in unserem Gesamtprozess jetzt mit dabei, wo sich natürlich viele Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, auch darauf freuen können.
Und ich freue mich noch umso mehr, dass ich weiterhin einen Teil dazu beitragen kann, dass wir das Ergebnis gemeinsam rocken.
Ja, lieber Davide, vielen, vielen Dank für unsere heutige Aufnahme. Und dann wünsche ich nochmal dir viel, viel Erfolg, bei allem, was du vorhast, vor allen Dingen bei der Geburt deines zweiten Kindes, was ja jetzt nun auch bald auch ansteht. Und ich bin sehr gespannt, wie da deine Reise weitergeht. Also wünsche dir alles, alles Liebe und drück dir ganz fest natürlich die Daumen, dass du Erfolg hast bei allem, was du da machst und was du anpackst.
Vielen herzlichen Dank, Andreas. Auch da arbeite ich schon am Stressmanagement an. Für die Geburt. Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Mal ein ganz anderer Blickwinkel, sonst reden wir ja immer viel über Strategie und Kultur hier. Und ich hoffe, dass damit nochmal deutlich geworden ist, dass vor allen Dingen auch die betriebswirtschaftliche Seite in den Unternehmen eine ganz, ganz tragende Säule ist und dass die unbedingt funktionieren muss. Und von daher, wer hier Davide in Drovinje kennenlernen möchte oder weitere Infos haben möchte, der kann sich natürlich gerne bei uns melden. Unsere Kontaktadressen stehen in den Shownotes oder sind natürlich auch sonst überall zu sehen oder über die Homepage oder sonstigen Online-Tools. Und wer natürlich Davide persönlich kennenlernen möchte, ist auch gerne eingeladen, auf unsere nächsten Veranstaltungen zu kommen. Die nächsten Roundtables stehen wieder an. Und auch jetzt sei schon mal der Hinweis gegeben, am 7. und 8. November werden wir in diesem Jahr wieder eine tolle Veranstaltung auch in Frankenberg durchführen. Und auch so ein kleiner Save the Date vielleicht an der Stelle schon mal 7., 8. November in Frankenberg. Und dann wünsche ich alles, alles Gute, viel Erfolg wieder für diese Woche, bei allem, was Sie sich oder was ihr euch vorgenommen habt. Und bis zum nächsten Mal, euer Andreas Schmaler.
Blick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.